Vielen Dank für die Einladung, diesen Gottesdienst heute Morgen mit euch zu feiern. Schön, Ewigkeitssonntag, der Regel ein ruhiger und besinnlicher Gottesdienst, so wollen wir das auch heute handhaben. Vielen Dank schon, Werner, du hast die Namen der Geschwister vorgelesen, die hier Jahre und Jahrzehnte mit dieser Gemeinde, mit uns gelebt haben, gebetet haben, die hier ihre Geistesgaben eingesetzt haben, die ihre Zeit eingesetzt haben, ihre finanziellen Mittel, die hier gesegnet worden sind und eben auch anderen Menschen zum Segen geworden sind. Schön, dass wir in der Gemeinde so über die Generationen miteinander verbunden sind und auch miteinander unterwegs sind. Wir haben schon ein Gebet von Mose vorhin gehört. Das ist aus dem Ende des fünften Buches Mose. Ende des fünften Buches Mose stirbt er dann. Und in dem Buch Josua zieht dann das Volk schlussendlich in das verheißene Land. Ich möchte ein anderes Gebet von Mose heute Vormittag in den Mittelpunkt stellen. Das ist in Psalm 90. Ein Gebet von Mose. Da haben wir in den Psalmen ja viele Gebete von David, von den damaligen Tempelmusikern, Asaf und seinen Leuten, aber eben auch dieses Gebet von Mose. Da ist ein ganz bekannter Satz drin, der fast bei jeder Beerdigung fällt, aber wir gucken uns heute das Ganze mal an. Und es ist einer der biblischen Texte, die menschliche Vergänglichkeit und menschliche Hinfälligkeit sehr eindrücklich, sehr dramatisch auch beschreiben. Hier wird das mal thematisiert, was wir so gerne auch verdrängen angesichts unserer Hilflosigkeit und unserer Ratlosigkeit. Ist ja kaum über das Sterben die Rede. Es wird in die Altenheime, in die Krankenhäuser, in die Pflegeheime abgeschoben. Dort, wo es in einem Unfall oder bei einem Unfall öffentlich geschieht, das alles möglichst schnell großflächig abgesperrt. Gleichzeitig drängen sich die Schaulustigen. Man irgendwie schon merkt, ja, was da alles bei diesem Thema eng miteinander ist, was da alles mitschwingt. Also einmal ist hier ganz deutlich von der menschlichen Vergänglichkeit, auch angesichts der Ewigkeit Gottes die Rede. Gleichzeitig gibt dieser Psalm, der all dem sehr, sehr direkt ins Auge blickt, aber auch ganz viel Hoffnung. Ich möchte euch Mut machen, das einfach in den nächsten Tagen, Psalm 90, das kann man sich gut merken, Psalm 90, einfach auch nochmal zu lesen, durchzubeten. Lasst es nochmal zu eurem Herzen auch sprechen. Mose betet hier, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Das steht über allem. Das Gebet, es ist nicht irgendwie eine abstrakte Größe, an die sich Mose hier wendet, so dieses philosophische, höhere Wesen. Nein, es ist der Gott, der ihn berufen hat, dessen Handeln er erfahren hat in Ägypten bei den 10 Plagen, der das Volk aus Ägypten befreit hat, in der Wüste über Jahrzehnte in wunderbarer Weise versorgt und geführt hat. Diesem Gott gehört die Zukunft. Dieser Gott ist ewig und bei ihm können wir uns bergen. Das ist eben nicht nur mal für die nächsten Stunden, Tage oder Wochen oder Jahre, sondern das gilt für alle Ewigkeit, weil Gott bleibt und weil Gott Bestand hat. Der Fußballverein, dem wir uns zugehörig fühlen, mag niedergehen, mag vielleicht aufgelöst werden. Die Partei, die wir favorisieren, vielleicht auch die Gemeinde, zu der wir gehören, es hat ja alles keinen Bestandsschutz, aber Gott bleibt. Das ist in all dem, was Mose dann hier noch anspricht und was wir ja auch kennen, was auf uns einströmt, ganz großer Trost, dass Gott bleibt. Und der Gott, dem ich mich jetzt anvertraue, der wird auch in den nächsten Jahren und vielleicht noch Jahrzehnten da sein. Der wird mich tragen und halten in meiner Sterbestunde. In seiner Gegenwart darf ich in alle Ewigkeit sein. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören Gott. und Gott, was er war und ist, wird er auch in Zukunft sein. Und damit dürfen wir fest rechnen. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, ihr Menschenkinder. Ja, Gott schenkt Leben jedem Menschen, jedem Einzelnen von uns. Gott erhält Leben. Ganze Spanne von vielleicht nur wenigen Stunden, wenigen Tagen, wenigen Monaten bis hin, dass es viele Jahrzehnte sein mögen. Gott, der Leben schenkt und der Leben zurückruft, der uns eines Tages auch abruft. Ja, hier ganz poetisch ausgedrückt, kommt wieder Menschenkinder. Ja, Sterben und Tod sind keineswegs vergnügungssteuerpflichtig. Da bleibt ein letzter Schrecken und eine letzte Angst vor unsäglichem Leiden, vor Schmerzen, dass man vielleicht mehr oder weniger jämmerlich erstickt oder was auch immer wir vielleicht auch schon bei Angehörigen und Freunden miterlebt haben, mitbegleitet haben, vielleicht auch miterleben mussten. Das bleibt der Tod als der letzte Feind des Lebens und gleichzeitig ist das auch ganz tröstlich, dass ich in meiner letzten Stunde auch Gottes Ruf, Gottes Stimme hören darf, kommt wieder, dass letztendlich nicht der Tod mein Leben beendet, sondern Gottes Ruf, dass er das Leben, das er mir geschenkt hat, auch zurücknimmt, mich zurückruft, mich heimruft. Je nachdem, ja, was wir damit verbinden, kommt wieder ein nach Hause gerufen werden. Es mag für einige von uns von ihren menschlichen Eltern und vielleicht auch vom menschlichen Zuhause her auch schwierig sein. Vielleicht war man froh, endlich raus zu sein und ist dann mehr oder weniger nur noch aus Pflichtbewusstsein irgendwie zurückgekehrt oder als es sich nicht vermeiden ließ, das gibt es auch. Aber für ganz viele von uns ist das wahrscheinlich positiv besetzt, wenn man wiederkommen kann in ein Elternhaus, man irgendwo erwartet wird, man irgendwo willkommen ist. Wenn, so ist das bei meiner uralten Mutter, ja, wenn ich da nach Augsburg fahre, sie mir immer noch eine Flasche Bier in den Kühlschrank stellt nach der langen Fahrt. Wenn sie versucht, so viel oder so wenig sie noch sieht, irgendwie ein Essen zu kochen, das ich oder ihre Enkel gerne mögen. Wenn da die Aufforderung kommt, kommt wieder, besucht mich wieder, dann ist das ja etwas ganz Schönes. Drum, wenn uns eines Tages unser himmlischer Vater zurückruft, kommt wieder, Menschenkinder, dann ist das auch ein ganz tröstlicher Gedanke. Denn 1000 Jahre sind vor dir, Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache, wie so ein Teil der Nacht, einige Stunden, da hat der ewige Gott andere Dimensionen. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Die ganze Hinfälligkeit, ja, der ewige Gott und wir Menschen und unser ganzes Leben wird da so in einen Tagesablauf hineingelegt. Am Morgen das Wachsen, das Gedeihen, das Sprossen, dann geht die Hitze des Mittags und des Nachmittags darüber und das Gras des Abends welk und verdorrt. Das ist eine ganz spannende Übung, ja, wenn ich mal so meine Durchschnittslebenserwartung mal so auf einen 24-Stunden-Tag verteile, dann ahne ich schon, mit Ende 50 ist der Mittag längst überschritten. Da kommt wahrscheinlich noch was, aber es ist begrenzt. Und das ist so wunderbar, dass dieser ewige Gott sich mit uns kurzlebigen, kurzatmigen, vergänglichen Menschen einlässt. Stellt euch hier von der Kölner Oper einen der großen Sänger vor, der würde einen ganzen Tag damit verbringen, einer Eintagsfliege eine Arie aus Verdis Rigoletto beizubringen. Man würde sagen, wie sinnlos, können Fliegen nicht singen und selbst wenn sie singen könnten, bis sie es kapiert hat, stirbt sie. So ungefähr ist das, wenn Gott sich unserer erbarmt. Was sind 50, 60, 70, was sind 90 Jahre, 1000 Jahre sind wie ein Tag? Und dennoch lässt Gott sich auf uns ein, auf einen jeden von uns, ruft uns, liebt uns, kennt uns, segnet uns, geht seinen Weg mit uns oder unseren Weg mit uns. Was für eine Chance. Das macht ein Zorn, dass wir so vergehen, und ein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin. Durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Ja, nach 1. Mose 3 sind wir alle außerhalb des Paradieses geboren. Wir haben keinen Zugang mehr zum Baum des Lebens. Unser Leben ist begrenzt. Was wir tun, unsere Missetat, unsere Sünde, das hat Gott längst im Blick. Unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Und deshalb ist bis jetzt, bis Jesus eines Tages wiederkommt und die Herrschaft Gottes vollendet, menschliche Lebenszeit begrenzt. Zum einen zutiefst zu bedauern, zum anderen vielleicht auch tröstlich, dass wir dieses Leben auch mit all den Schatten, mit all den Untiefen, die da dazugehören, auch nicht ewig leben müssen. Und wenn Gott unsere unerkannte Sünde sowieso sieht, ist es ja umso mehr Grund, ihm nichts zu verheimlichen, zu ihm zu kommen. Ewigkeitssonntag und Buß- und Bettag, es liegt ja ganz eng auch zusammen, auch die Gelegenheit zu nutzen, vor Gott und Menschen Sünde zu bekennen, Dinge in Ordnung zu bringen, bitte nicht zu warten, dass das irgendwann dann noch passiert, was dann alles auf dem Sterbebett noch geschehen soll. Ja, spätestens dann will ich mich mit meinem Sohn aussöhnen oder mit der Schwiegertochter oder mit meinem Nachbarn. Ob das je so weit kommt, das hat keiner von uns in der Hand. Und warum so lange warten? Warum so lange warten, Dinge mit Gott zu klären? Ja, um Vergebung zu bitten, um Vergebung zu empfangen. Warum so lange warten, auch mit Menschen die Dinge zu klären? Aufeinander zuzugehen. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Das ist begrenzt, ja, so in etwa bis heute die Lebenserwartung. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, so als flögen wir davon. Das Leben ist begrenzt. Ja, ganz vieles ist in diesem Leben auch köstlich. Ganz viele von uns werden gute Jahre und Jahrzehnte haben und gehabt haben. Ganz viele von uns haben ihr Leben in Freiheit und im Frieden erlebt. Es ist ja ganz vieles in der Tat köstlich. Ja, viele von uns erfreuen sich lange guter Gesundheit, können ohne Einschränkungen und ohne Schmerzen wie selbstverständlich ganz vieles machen. Aber angesichts der Ewigkeit, angesichts der Begrenztheit ist es dann doch vergebliche Mühe. Ihr kennt vielleicht auch Menschen, ja, die dann so bis ins hohe Alter irgendwie so den Berufsjugendlichen markieren, die dann sich mit Mitte 70 noch kleiden müssen wie die 20-Jährigen. Und was man sich und anderen dann alles noch beweisen muss, ja, was man kann. Und dann noch mit der Sauerstoffflasche auf dem Schoß muss man dann noch China fliegen mit Mitte 80, um die chinesische Mauer noch gesehen zu haben. Und wo man sich so an dem Leben, das einem zerrinnt unter den Händen und irgendwann spürt man es ja auch und sieht es im Spiegel, sich da wie verzweifelt auch festklammert. alles, was wir tun, kann das bestenfalls aufhalten, aber eben nicht verhindern. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Was? Schon wieder Geburtstag? Schon wieder Weihnachten? Das war doch gefühlt gerade erst. Ja, ach, da lag ja ein ganzer Sommer dazwischen. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Es ist für uns, die wir so vom Neuen Testament herkommen, vielleicht auch von unserem Gottesbild, kaum zu verstehen, was Mose hier betet, ja, diese kräftigen Schuss an Vertrauen zu Gott, Zuflucht bei Gott zu suchen und gleichzeitig auch seinen Grimm, seinen Zorn über menschliche Sünde ernst zu nehmen. Wir haben Gott heute weitgehend austherapiert, ja, der ist einfach nur noch lieb. Also der wäre heute nie mehr zornig, ja, und der segnet auch nur noch, also zumindest uns. Wenn wir aber so in die Welt gucken, bin ich auch dankbar für Gottes Zorn und für Gottes Grimm, dass Gott das Menschen nicht durchgehen lassen wird, wenn sie in Vernichtungskriegen übereinander herfallen, wenn sie Zivilisten, und sind ja auch nur Menschen, wenn sie Zivilisten abschlachten, wie die Tiere entführen und sonst wie grausigst behandeln, ja, da bin ich dankbar für Gottes Zorn und dass er eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird und Gerechtigkeit durchsetzen wird. Und jetzt hier in Vers 12 kommt dieser Vers, den wir von Beerdigungen kennen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Sein Ende im Blick zu haben, heißt nicht unbedingt depressiv werden. Ja, ihr müsst sterben. Sondern was Mose hier sagt oder was er damit verbindet, ja, mit dem Bedenken, mein Leben wird ein Ende haben. Ich kann es mir ausrechnen. Ja, mit 57 gehen wir mal davon an, dass ich das einigermaßen im Gewicht und als Nichtraucher vielleicht das Durchschnittslebensalter erreichen werde. Aber das geht keine 50 Jahre mehr. Das geht keine 40 Jahre mehr und auch keine 30 Jahre mehr. Das Ende ist eindeutig in Sicht für uns alle. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass wir von dieser Perspektive und mit diesem Wissen weise handeln. Dass wir die Zeit auskaufen. Dass ich meine Zeit nicht vertrödel und verklecker. Dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Was in alle Ewigkeit Bestand hat. Dass ich ins Nachdenken komme. Dass ich klug handle. Schon deshalb sollte man regelmäßig auf Beerdigungen gehen, ja, um am offenen Grab sich des Endes bewusst zu sein und klug zu handeln. Ich hatte in meinem weiteren Bekanntenkreis einen älteren Mann, Anfang 60, Hans, ein handwerklich genial begabter Mann, künstlerisch. Und Hans hat im Keller seiner Wohnung großflächig ganze Panzerschlachten aus dem Zweiten Weltkrieg nachgebaut, mit dem entsprechenden Gelände, mit allen möglichen Modellen und mit Rauchwolken. Also da war wirklich was los im Keller. Aber man fragt sich, wofür? Bitte, ich spreche nicht gegen Hobbys. Ja, man braucht ja irgendwas, wo man sich auch mal entspannen kann, wo man mal seinen kleinen Erfolg hat, ja, ob es ein gut gekochtes Essen ist oder von mir aus ein Modellbauflugzeug. Darum geht's mir gar nicht. Aber er hat so viel schöne Lebenszeit da investiert. Dann wurde der ernsthaft krank und hatte in seiner Krankheit dann auch so eine geistliche Neuorientierung erlebt. Und dann wurde die Panzerschlacht für beendet erklärt. Und Hans hat dann angefangen, sich für die Sache Jesu einzusetzen. Und hat dann nicht mehr Panzer gebaut, sondern Bibelstunden gehalten, hat Menschen besucht, die Geschwister abgeholt zur Gemeinde und hat seine Zeit anders genutzt. Wie sagen, einer, der den Pfiff gehört hat, der aus dieser schweren Krankheit mit all dem, was das an Schmerzen und Leid und Not bedeutet hat und Krankenhaus und Reha, der die richtigen Konsequenzen gezogen hat, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Überlegt mal, was das für euch heißen kann, was es für euch bedeuten würde, klug zu werden. Wo werdet ihr die Prioritäten anders setzen für die Zeit, die ihr habt? Dann endet das Ganze nochmal mit einem Gebet: Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Irgendwie am Ende dieser Jahre auch der Wüstenwanderung, der Jahre des Gerichtes, ja, die Menschen, die über 20 Jahre alt waren, sind alle in der Wüste geblieben und gestorben. Kehre dich doch endlich wieder zu uns, sei deinen Knechten gnädig, fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir uns rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Ich in aller Vergänglichkeit, aller Begrenztheit, der um die Gnade Gottes weiß, kann ich fröhlich sein. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, dass mir das schon am Morgen bewusst wird. Mein Leben kommt aus der Hand eines gnädigen Gottes, steht unter Gottes Gnade, soll von dieser Gnade geprägt sein. Und das sollen die Menschen, die ich an diesem Tag begegne, das sollen sie spüren und merken. Dass so wie Gott mir barmherzig, gnädig und geduldig begegnet ist, wie er meine Schuld und Sünde vergibt, so barmherzig, so gnädig, so geduldig will ich anderen Menschen begegnen und mir dafür vom Heiligen Geist die Kraft schenken lassen. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Das wird sich hier auf diese 40 Jahre in der Wüste beziehen. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Die Bitte, dass Gott uns eine große Perspektive gibt für seine Herrlichkeit, für sein Handeln in der Welt. Dass es nicht darum geht, dass ich mir einen Namen mache, dass ich mein Reich baue, sondern dass Gottes Name verherrlicht wird, ich seine Herrlichkeit erkenne und gar nicht anders kann. Und dass von dieser Herrlichkeit immer wieder auch etwas abfärbt auf meinen und deinen Alltag. Der ist ja manchmal sehr überschaubar, manchmal erbärmlich langweilig, begrenzt. Ein Tag wie der andere. Die Ressourcen sind limitiert. Vielleicht kann ich mich nur mit Schmerzen bewegen. Vielleicht ist es an meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in dem Heim, wo ich bin, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, mühsam. Aber wenn da Gottes Herrlichkeit drüber ist, dann fällt da so der Morgenglanz der Ewigkeit auch auf deinen und meinen Alltag und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei freundlich. Er fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Also Mose, der hier so ungeschminkt, ja, dem Tod und menschlicher Vergänglichkeit und menschlicher Begrenztheit ins Auge schaut, der sich dem stellt, das endet jetzt nicht irgendwie in einer blinden Schicksalsergebenheit, sondern ja, bei alledem sei Gott uns freundlich. Und was wir tun, das Werk unserer Hände, das soll Gott fördern, da soll Gott seinen Segen dazugeben, auch wenn das angesichts der Ewigkeit alles begrenzt ist, ja, vorläufig ist, auch keinen großen Bestand haben wird, Klammern auch nicht haben braucht, die Bitte, dass Gott dann doch seinen Segen gibt, wenn wir das Unsere tun. Also wir merken einen Psalm, wo ganz viel zusammenkommt, ganz viele unterschiedliche Perspektiven, eine schonungslose Analyse und gleichzeitig ganz viel Zuflucht, ganz viel Zuversicht, ganz viel Hoffnung, weil der ewige Gott in all seiner Herrlichkeit, all seiner Gnade unser Leben in unseren Händen hält. Ja, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.